Lenin lenkt den Blick auf China. In China war der Kaiser gestürzt, das war so ein Knabenkaiser, der war gerade 7 oder 8 Jahre, haben sie vom Thron gestürzt. Dann gab es in China zwei Lager, ein progressives unter Sun Yat-sen und ein reaktionäres militärisches unter einem General, der heißt Yuan Shikai. Der wollte so eine Militärdiktatur errichten und der wird jetzt unterstützt durch große Anleihen der westlichen Staaten, der sogenannten fortschrittlichen europäischen Staaten. Die wollten den durchdrücken als Herrscher Chinas und stecken den mit Waffen voll, exportieren Waffen nach China, die alle in seine Hand landen sollten. Und dann gibt es eine gewaltige Anleihe für ihn, dass der sich endlich konsolidieren kann. Und das kritisiert Lenin mit dem Artikel. Der sagt, Asien ist ja gar nicht fortschrittlich. Da gibt es Volksbewegungen gegen den Yuan Shikai, Streikbewegungen in den ersten chinesischen kapitalistischen Zentren, Shanghai und so weiter, an der Ostküste. Asien steht auf gegen die Diktatur, gegen den Militarismus, gegen die Kollaborateure mit den europäischen imperialistischen Mächten. Und das Großkapital Europas stützt aber als reaktionäre Strategie, stützt aber diese einheimischen reaktionären Schichten. Also Asien muss unbedingt in den Blickpunkt auch der Sozialdemokratie rücken. Und das wird dann ein Leitmotiv seiner künftigen Arbeit. Schreibt ganz viele Artikel über Indien, über China. Dann in der Dritten Internationale, die dann 1919 gegründet wird, spielt dann diese Strategie der asiatischen Länder eine herausragende Rolle. Das ist dann es gibt auch besondere Kongresse, Kongress der Völker des Ostens in Baku 1920. Es gibt also eine Strategie, die global ist dann bei Lenin. Der sagt, die europäische Arbeiterbewegung kann auch nur weiterkommen, wenn sie den Blick über den europäischen Tellerrand hinweg lenkt. Und dann nach der Revolution 17 ist auch der Lenin einer der ersten, der dann Kontakte, auch diplomatische Kontakte mit Afghanistan, mit Iran, also mit Persien und so weiter anknüpft. Diese antikoloniale Strategie steht also auch gleichberechtigt neben der europäischen Strategie der Arbeiterbewegung im Zentrum des Leninschen Denkens. Also was bleibt bei Lenin? Vielleicht der Hinweis, dass man den Blick über den europäischen Tellerrand etwas lenken sollte, etwas weiten sollte. Punkt 6, 1. August 1914, immer noch Paronin oder Poronin, also der polnischen kleinen Dörfchen in den Karpaten. Ja, was ist da los? 1. August 14, natürlich Beginn des Krieges als eines Weltkrieges. Erstmal sah das ja gar nicht nach Weltkrieg aus, indem das Deutsche Reich, also Russland, den Krieg erklärt. Große Kontroversen innerhalb der russischen Sozialdemokratie. Der Sinowjew, der ist auch gerade in Paronien, macht da so ein bisschen Urlaub. Der hat eine große Kontroverse mit Lenin. Lenin sagt, die deutsche Sozialdemokratie ist so gefestigt als Antikriegspartei, dass sie nicht umkippen wird. Sinowjew, der auch ein sehr guter Kenner, also das ist der spätere Chef der Dritten Internationale, Sinowjew sagt, aufgrund seiner Einblicke in die inneren Parteistrukturen der Sozialdemokratie, naja, das wird vielleicht nicht so klar sein. Wahrscheinlich fällt die um und wird sich anpassen, wird anfangen zu wackeln und dann sogar Kriegsbefürworter werden. Ja, ich glaube, die schließen sogar eine Wette ab. Lenin hat die Wette verloren, wird auch gleich dann eingesperrt, ist ein Ausländer, ein Russe auch noch, der in Österreich, also Österreich steht ja jetzt gegen Russland auch im Krieg, wird er gleich verhaftet und wird dann nach ein bisschen, wird er bald freigelassen, geht in die Schweiz und sieht denn hier in der Schweiz, wie dieser Krieg sich entfaltet als Weltkrieg, als Abschlachtung von Millionen von Menschen. Italien tritt eben auch bald in den Krieg ein, 1915. Und überall, wo er hinblickt, nach Italien, nach Frankreich, zum Deutschen Reich, nach Österreich, überall ein Massengemetzel, das jetzt das sozialdemokratische Denken auf völlig neue Herausforderungen stellt. Also Lenin ist natürlich gegen den Krieg, Oder was heißt natürlich? So natürlich war das auch gar nicht innerhalb der russischen Bewegung. Aber die ältere Generation von Sozialdemokraten, das gilt etwa, das geht in Plechanow, man sagt immer, der erste russische Sozialdemokrat, Freund von Marx und Engels und so weiter, Übersetzer zahlreicher Schriften, ein Urgestein der Sozialdemokratie in Russland, hoch angesehen in der Zweiten Internationale, hat dieser Plechanow sagt, der Krieg, der muss unterstützt werden, weil es ein Verteidigungskrieg ist, Russlands gegen das Deutsche Reich. Russland steht im Bündnis mit Frankreich, das ist irgendwie tendenziell ein fortschrittlicher Staat, steht im Bündnis mit England, später vielleicht einmal sogar ein Bündnis mit den USA. Die reaktionärste Macht in Europa sei das Deutsche Reich mit den Pickelhauben von Kaiser Wilhelm. Dagegen muss man sich wappnen, zusammenschließen und so weiter. In dieser Richtung haben auch viele andere argumentiert. Auch viele ehemalige Mitarbeiter von Lenin, der Potresov, damals bekannter russischer Sozialdemokrat, sogar ein uralter Fürst, der Fürst Krapotkin, der berühmte Anarchist, ist für die Verteidigung Russlands im Krieg gegen das Deutsche Reich. Lenin hat eine ganz andere Position, der sagt, das ist ein allgemeiner, imperialistischer, bürgerlicher, dynastischer, kapitalistischer Krieg. Da kann man nicht auf einer Seite sich hinstellen und sagen, das sei ein Verteidigungskrieg. Alle sind involviert in den weltweiten Imperialismus. Es ist ein Verrat an der sozialistischen Idee, ein Verrat an der großen Resolution von Stuttgart 1907, haben wir gerade gehört. Wenn man jetzt auf einmal sagt, das sei ein Krieg, den man in irgendeiner Form unterstützen müsse. Es gibt auch erbitterte Kontroversen in der Schweiz. Der Plechanow sitzen wir auch in der Schweiz. Es gibt ein großes Rededuell. Voller Verbitterung klären sich dann die Positionen ab. Und Lenin entwickelt dann entsprechende Antikriegsaktivitäten. Das geht gleich im nächsten Jahr los. Zimmerwald 1915 und Kiental 1916. Da muss man bitte bei Google Earth nachgucken, wo das überhaupt liegt. Also auch irgendwelche gottverlassenen Dörfer in der Gegend von der Hauptstadt von Bern. Was heißt die Zimmerwalder Bewegung? Da steht mir so groß in den Lexika drin. Zimmerwald, eine gewaltige Antikriegsopposition. Das war ein bisschen eine ganz bescheidene, ein bisschen jämmerlich kleine Einrichtung. Das waren 4 oder 5 Pferdewagen, also Pferdepostkutschen, die da hochgekarrt sind. Trotzki war auch dabei. Trotzki gehörte weder zu den Menschewiki noch zu den Bolschewiki, hat eine eigenständige, sehr interessante Position entwickelt nach der Fünferrevolution, auf die ich jetzt nicht weiter eingegangen bin. Die ziehen also alle nach Zimmerwald und sind da sehr viel weniger Leute da versammelt, als hier in diesem Saal sitzen. Das ist die ganze europäische Antikriegsopposition. Also ganz bescheiden, ganz armselig. Es gibt dann noch Kontroversen. Lenin will das noch ein bisschen radikalisieren mit diesem Zimmerwalder Manifest. Der sagt, also Lenin sagt, man muss die eigene Bourgeoisie versuchen zu stürzen im Kriegsgeschehen. Also er nennt das dann Umwandlung des imperialistischen Krieges in einen Bürgerkrieg. Ich will sagen, auch ganz im Sinne der Stuttgarter Resolution von 1907, dass das Proletariat jetzt schauen muss, dass es aus diesem Kriegsgemetzel herauskommt, indem es selber versucht, an die Macht zu gelangen. Das kommt dann mit seiner Position nicht durch. Ich darf noch erwähnen, dass von deutscher Seite auch interessante Teilnehmer da waren, die nicht so bekannt sind. Also nicht Rosa Luxemburg und Liebknecht, die waren beide im Knast oder kamen gar nicht aus dem Reich raus. Bertha Thalheimer, also endlich mal eine Frau in der Arbeiterbewegung, die hier sehr avancierte Position gehabt hat in der Kriegs- und Friedensfrage. Und dann auch ein interessanter Mann, der heute weniger bekannt ist, Julian Borchert. Ein Mann um so eine besondere Zeitschrift, die heißt Lichtstrahlen, ein radikaler Kriegsgegner, ein bedeutender Gelehrter auch, der dann 1918 das große Werk von Lenin, Staat und Revolution, erstmalig ins Deutsche übersetzt hat. Der wollte dann später auch im Marx-Engels-Institut in Moskau tätig sein. Also das sind relativ klägliche, kleine, erstmal ganz bescheidene Antikriegspositionen, die in der Schweiz formuliert worden sind. Sonst hat Lenin viel Zeit, was anderes zu machen. Was soll er jetzt machen? Er ist abgeschnitten von Russland, da konnte auch keine illegale Literatur mehr darüber hin vermitteln. Die Schweiz hat wunderbare Vorzüge, schöne Berge, frische Luft, er geht viel spazieren, vergräbt sich in Bibliotheken. Und was macht er? Er studiert jetzt Philosophie. Also Lenin als Philosoph. Er hat auch irgendwann mal so ein Buch geschrieben, was ich selber nie gelesen habe. Materialismus und Empiriokritizismus heißt das. Also ein bisschen so eine langweilige Angelegenheit der Immigration, so ein innerparteilicher Streit, auf den wir jetzt nicht eingehen. Ich kann auch gar nicht darauf eingehen, weil ich das Buch gar nicht kenne. Aber Lenin studiert jetzt in der Schweiz antike Philosophen. Zum Beispiel Heraklit. Ja, da muss man lange überlegen, warum der Lenin den Heraklit liest. Also eher so ein uralten Philosophen mit dem langen Bart aus der griechischen Tradition. Heraklit ist aber ein Mann, der sagt, dass die Bewegung die eigentliche Daseinsform des Seins sei. Es gibt also keine festen Dinge oder keine festen Strukturen, keine feste Natur, keine feste Gesellschaft. Das entwickelt sich alles, alles im Fluss. Die Natur des Menschen, der Gesellschaft, des Staates, des Kosmos ist die Bewegung. Ist gar nicht sicher, ob Lenin den im Original gelesen hat. Der Ferdinand Lassalle, der hat auch ein Buch über Heraklit geschrieben, soweit ich weiß, hat Lenin das dann gelesen. Aber das ist schon mal der wichtige Gedanke, dass Beweglichkeit, Bewegung, das Grundgesetz alles Seins sei. Den zweiten Typ, den der Lenin da liest, ist Aristoteles. Naja, das ist genauso ein Mann mit einem langen Bart aus der griechischen Tradition. Aber Aristoteles hat den genialen Gedanken, dass das Sein und die Natur und die Gesellschaft nicht nur in der Kategorie Wirklichkeit zu fassen sind, sondern auch in der Kategorie Möglichkeit. Die Potentia, das ist das Wesentliche. Die Entwicklungsmöglichkeiten. Es gibt nichts Statisches in der Welt, es gibt immer auch Potenz, Potenzial, Beweglichkeit, Möglichkeit. Das ist ein sehr wichtiger Gedanke, sagt Lenin, macht auch so Exzerpte. Der konnte sogar ein bisschen altgriechisch, dieser Lenin. Dann liest er drittens den Hegel, naja, das ist jetzt ein Mann ohne Bart, das ist ein deutscher Philosoph. Preußischer Staatsphilosoph, aber nicht nur als solcher wichtig, sondern weil er sagt, man muss die Wirklichkeit in ihrer Dynamik auch mit dynamischen Denkkategorien fassen. Das nennt er dann dialektische Denkstrukturen, die den dialektischen Strukturen der Wirklichkeit nachfolgen müssen. Können die dann vielleicht auch erreichen? Wir müssen aber aufpassen, dass sie immer hart auf der Spur bleiben, weil die Wirklichkeit nicht nur linear und am wenigsten linear sich entwickelt, sondern auch vor den plötzlichsten Umbrüchen stehen kann. Das sind diese Umschlagpunkte, das Umschlagen. Also heutzutage sagen wir dazu Kipppunkte, etwa in der Klimadebatte. Das Klima geht ja bekanntlich nicht so, bleibt immer konstant, sondern irgendwie bricht das mal ab. Irgendwie ist mal ein Ende. Und der Hegel sagt das auch, das gilt für alles. Für die Gesellschaft, für die Philosophie, die Religion, die Kunst, die Natur. Das natürlich ist ein universaler Mann, dieser Hegel, und sagt, dass die dialektische Denkform muss dieser komplexen Wirklichkeit immer folgen, indem sie bewegliche Kategorien an die Natur und die Gesellschaft anlegt und dann vielleicht versuchen könnte, auch diese Umschlagpunkte irgendwie anzuvisieren. Also der Hegel ist natürlich ein Kind der französischen Revolution mit seiner Philosophie. Und da haben wir so einen Kipppunkt oder so einen Umschlagpunkt. Die französische Revolution ist ein Kipppunkt gewesen in der Weltgeschichte, sagt Lenin auch. Und wenn man jetzt der Weltgeschichte als Historiker, der Soziologe, als Soziologe auf der Spur bleiben will, muss man das auch gewärtigen. Und alle Veränderungen müssen also mit dynamischen Kategorien auch da vollzogen werden. Die größte Veränderung seiner Zeit ist natürlich jetzt bei Lenin der Krieg. Das ist ja das Furchtbare gewesen. Jetzt haben wir schon 1916. das dritte Jahr im Krieg mit Millionen von Toten. Und das geht immer weiter. Das hört ja gar nicht auf. Das ist ja noch gar kein Ende abzusehen. Wie kann man das erklären? Woher kommt das? Das ist ja was völlig Neues. Das hat es ja in der Weltgeschichte noch nie gegeben. Dass 4, 5, 6, 7 große Staaten aufeinander einkämpfen und sich gegenseitig massenweise umbringen. Woher kommt das? Da sagt der Lenin, das ist eine Folge einer neuen Entwicklung des Kapitalismus. Das ist halt der Imperialismus, der sich seit den Zeiten der Marktwirtschaft, der freien Marktwirtschaft, irgendwann im 19. Jahrhundert neu herausgebildet haben. In einem dynamischen, dialektischen Prozess gibt es erstmal eine Kapitalkonzentration und dann gibt es Monopole und dann gibt es ein Finanzkapital und dann Verbindungen von Staat und Finanzen und so weiter und so fort. Eine ganze Kette von Entwicklungen. Dann gibt es einen Militarismus, dann gibt es einen Kolonialismus, dann gibt es die kolonialen Massaker, von denen die ganze Zeit voll war, die Lenin beobachtet hat. Und dann gibt es auch dann allmählich den Großen Krieg. Es gibt Massenbeeinflussungen, völlig neue Indoktrination von Millionen von Menschen durch Patriotismus, durch Chauvinismus, durch Pressekonzentration. Die machen ja auch alle mit damals. Die Kirchen, die Verbände, die Sozialdemokratie, die Gewerkschaften, alle mit dabei. Woher kommt das? Naja, das ist eine Forschungsaufgabe, sagt Lenin. Kann man nur sich ihr nähern, wenn man eine Imperialismusanalyse bis ins Detail dann fortführt. Das kann aber auch mal umschlagen. Ne? Das sagt ja dieser Hegel. Das muss nicht linear bleiben. Hegel kritisiert radikal die linear und mechanistische Geschichtsbetrachtung. Kann irgendwie mal zu Umbrüchen kommen. Vielleicht sogar in Russland, weiß man nicht genau, sagt Lenin. Der Imperialismus ist ein weltweites Glied, ein weltweites System mit einzelnen Kettengliedern, umfasst den ganzen Globus. Wo diese Kette mal vielleicht bröckelt oder rostet oder bricht, weiß man nicht. Wahrscheinlich nicht in Russland, sagt Lenin am 22. Januar 1917. Das ist gerade der Jahrestag der Fünferrevolution. Da hält er eine Rede vor irgendwelchen Schweizer Arbeitern. Der sagt, das ist ein junger Arbeiter, der sagt, ja, wir sind jetzt alle schon ganz alt und werden wahrscheinlich eine Revolution nie mehr erleben. Aber ihr seid jung, habt vielleicht das große Glück, später mal sozialistische Einblicke zu haben in eine veränderte Gesellschaft. Wir werden das nicht mehr schaffen. Na, dann geht der Lenin wieder in seine Bibliothek, sammelt da wieder neue Unterlagen, studiert wieder die antiken Philosophen und dann stößt dann eines Tages sein Nachbar an am Schreibtisch und sagt, ja, hast du schon gehört, in Russland ist Revolution. Das hat Lenin in dem Sinne auch nicht gewusst. Hat er sich vielleicht geärgert, das ist schon die zweite Revolution, die er verpasst hat. Also 1905 hat er das auch nicht gerafft. Da war er auch in der Emigration. Dass dann die streikenden Arbeiter mit dieser großen Demonstration im Januar 1905 gegen den Zaren aufmarschiert sind, hat er gar nicht mitbekommen. Und jetzt das zweite Mal, hat er gesagt, es wird höchste Zeit, dass man jetzt da mitmacht. Und dann beginnt das Rätselraten, wie komme ich jetzt an nach Russland rein, durch das kaiserliche Deutschland. Das sind die berühmten Diskussionen um seinen Transport, diesen berühmten versiegelten Zug, also Eisenbahn, der aber gar nicht versiegelt war. Jedenfalls kommt er dann in Petersburg an, April 1917. Und das wäre dann mein nächster Punkt, 16. April 17, Petrograd. Ja, das ist die berühmte finnländische Bahnhof, da steigt er aus dem Zug, holt uns ein zerknülltes Manuskript raus, was er da im Zug geschrieben hat. Das heißt also über die Aufgaben des Proletariats in der gegenwärtigen Revolution, das sind die berühmten April-Thesen. Ganz kurz, 3, 4 Seiten, wunderbar zu lesen. Tief philosophisch, in dem Sinne, dass er mit dynamischen Kategorien versucht, die Situation in Russland zu fassen. Und der zentrale Begriff in diesen April-Thesen, der heißt Übergang, Perichod. Perichodit heißt übergehen, eine Furt suchen, eine Furt im Flusse zu suchen. Furt, stimmt das? Perichod kann man so übersagen?
Leopold.
Ja, das ist klar, aber kann man auch sagen, fort im Fluss? Ich habe es jedenfalls mal gehört. Ich wollte über irgendeinen Fluss rüber, und da haben sie gesagt, hier gibt es keine Fort, also kein Perichot. Also Perichot heißt Übergang.
Brot.
Ja, regional.
Ja, genau, über die Fluss.
Okay. Also Perichot, sagen wir, einigen wir uns, heißt Übergang, okay? Und das heißt dann Übergang, und da sagt der Lenin, na, diese Kategorien, die wir jetzt haben in Russland, diese staatlichen neuen Strukturen, sind Übergangsstrukturen. Die sind auch nicht dauernd da, das ist nicht in Stein gemeißelt. Die provisorische Regierung, die ist relativ schwach etabliert, ist auch nie gewählt worden, hat gar keine richtige demokratische Legitimation. Und das sind die alten Gutsbesitzer, die alten Unternehmer, die alten Rechtsanwälte, Notare und so weiter, die alte Klasse in den neuen Gewande, die muss nicht ewig da bleiben. Es gibt eine Gegenregierung, die ist schon längst da, der Rat Sowjet, entstanden 1905 aus den Streikkomitees, übrigens von Frauen, von Arbeiterinnen erfunden worden, im Prozess der Fünferrevolution in einer kleinen Textilstadt Ivanovo. Das waren die Streikkomitees, die haben sich dann vereinigt zu einem städtischen Komitee. Auf einmal blühen sie wieder auf, 1917 sind auf einmal da, in der Hauptstadt. Es gibt eine Doppelregierung, auch der Lenin, ja, Perichot ist möglich, Machtübergang an diese völlig neuen Strukturen, die jetzt eine völlig neue Form von Staatlichkeit darstellen wollen. Ebenso kann die Friedensfrage im Perichot gelöst werden. Erstmal gab es ja eine neue Kriegsbegeisterung. Russland war jetzt ein freies Land. Und die Stimmen, die gesagt haben, das freie Russland muss sich verteidigen gegenüber dem Deutschen Reich, gegenüber Österreich, Ungarn und den ganzen Mittelmächten da, der Türkei, das muss sich jetzt gerade intensivieren. Jetzt können wir endlich richtig loslegen mit einem Befreiungskrieg gegenüber dem Deutschen Reich. Es gibt also eine neue Kriegsbegeisterung. Lenin sagt, Perichot, das ist ja auch hier möglich. Das muss nicht dabei bleiben, dass diese Massenschlechterei anhält. Es gibt einen völligen Stimmungsumschwung in der Armee, bei den Matrosen. Muss nicht so bleiben. Es gibt ja die ersten Verbrüderungen schon an den Fronten. Kann man wunderbar sehen in dem Film von Eisenstein, Oktober, wo aus den Schützengräben heraus so eine weiße Fahne gehievt wird. Dann hören die auf zu schießen, dann machen die kleinen Handel, tauschen Zigaretten gegen Schnaps. Warum sollen sich die gegenseitig den Tod schießen? Natürlich kommen gleich die Offiziere und sagen, streng verboten und so weiter. Aber die Gegenposition gegen den Krieg ist ja da. Ist ja da, kann entwickelt werden, sagt Lenin. Und vielleicht ist sogar ein Friedensschluss irgendwann mal möglich. Ebenso mit den Bauern. Na, Bauern, die Herren sind meistens nicht so ganz lebendig. Jetzt ist auch gerade der Winterschlaf erst vorbei, Februar, März 17. Aber allmählich setzen sie sich auch in Bewegung. Es gibt ja die extreme Ungleichheit von Landverteilung. Es gibt ja immer noch die 30.000 Gutsbesitzer in Russland, die riesige Ackerflächen dann besetzt hielten. Da kann man was gegen machen. Das heißt, die Bauern machen das alles selber. Die Bolschewiki sind völlig schwach auf dem Dorfe, haben da überhaupt keine Organisationsstrukturen. Die Bauern machen schon ihre eigene Revolution. Das ist nicht unbedingt das, was die Marxisten vielleicht wollen. Die Bauern wollen vielleicht kleines Eigentum schaffen. Die Marxisten sind dagegen gegenüber skeptisch, gegenüber dem kleinen Eigentum. Aber immerhin ist eine Bewegung dann da, die vielleicht auch Richtung Revolution sich weiterentwickeln kann. Wenn sie sich koordiniert mit einer weiteren Revolution, der Revolution der städtischen Arbeiter. Es gibt jetzt Streikkomitees, Betriebskomitees, Betriebsbesetzungen, Massenaktionen in den Betrieben. Es gibt eine Arbeiterverwaltung allmählich, Arbeiterleitung, es gibt Gewerkschaften, die ein bisschen später kommen als diese Betriebskomitees. Es gibt also eine städtische Revolution, eine ländliche, dann gibt es die Revolution der Matrosen und der Soldaten. Und wenn diese drei Ströme irgendwie koordiniert werden, miteinander kooperieren, dann kann die Revolution siegen. Sogar in einem sogenannten rückständigen Land, Russland, was wahrscheinlich rückständig ja gar nicht war. Also die modernen Fabriken, die gab es schon längst in Russland, die moderne künstlerische Produktion, die Avantgarde, die war über zur Hälfte auf der ganzen Welt, war die russisch. gibt also sehr wohl avancierte Positionen im Denken, im Handeln und sagt Lenin auch in der Politik. Perechod, Übergang auch von einer kleinen illegalen Partei, die heißt ja immer noch Russische Sozialdemokratische Arbeiterpartei, die hat jetzt gerade 20.000 Mitglieder vielleicht, Anfang 17, Übergang zu größeren Massenbewegungen. Auf einmal hat die 200.000 Mitglieder im Sommer 17. Bald hat sie 400.000 Mitglieder, vielleicht. Also es gibt viele Möglichkeiten, diese Ströme der Revolution miteinander zu vermitteln. Und das wäre Aufgabe der Partei, Kooperation zwischen diesen einzelnen Strömen der Revolution, die ganz heterogen erstmal sind, die gar nicht viel miteinander wissen und wissen wollen, aber die vielleicht miteinander koordiniert werden können. Natürlich gibt es aber ganz andere Strömungen, gehe ich jetzt nicht darauf ein. Die nationalen Fragen, das ist ein Sonderproblem, geht uns jetzt nicht viel an. Aber die Revolution ist dann im Oktober, ist ein Perechod, ein Übergang, und zeigt dann doch sehr wohl die Möglichkeit einer Dynamisierung dieser scheinbar statischen Gesellschaften möglich war. Also irgendwie hat der Hegel oder Aristoteles und so weiter, die ganzen alten Philosophen, die hatten irgendwie völlig recht, wenn sie sagen, Wirklichkeit ist nicht stabil, die ist halt immer in einem Prozess der Veränderung. Wir müssen nur schauen, dass wir da uns dieser Veränderung immer in der Praxis und in der Theorie anpassen könnten. Und so gibt es halt dann das Dekret über den Frieden, das ist dann mein nächster Punkt. Nach meiner Zählung, ich kann mir aber auch verzählt haben, wäre das der Punkt 8. 8.11.1917, Petrograd, Smolny, also Smolny ist ein altes Mädcheninstitut, ein altes Kloster, in dem die Revolutionsregierung sitzt. Dekret über den Frieden, wahrscheinlich das Wichtigste, was Lenin überhaupt geschrieben hat in seinem Leben. Zwei Seiten, kann man wunderbar lesen. Das beendet den Weltkrieg oder will den Weltkrieg beenden als Massenabschlachten von Millionen von Menschen. Russland hat die schrecklichsten Verluste gehabt. 2,5 Millionen Tote, mindestens 5 Millionen Kriegskrüppel, ganz viele Kriegsblinde. Ja, woher kommen die ganzen Kriegsblinden? Ja, weil die Deutschen natürlich auch Giftgas und Augengas und Nervengas einsetzen an der Ostfront. Da gibt es ja wunderbare Westwindströmungen, da wunderbar kann man das aufsteigen lassen, das giftige Gas in die Schützengräben rein. Auf einmal sind 2000 Leute blind. Überleben aber, sind aber blind. Die laufen jetzt alle in der Hauptstadt herum und das Einzige, was sie wollen, ist natürlich Frieden. Und diese Resolution, die Lenin dann reinbringt, die fordert dann einen demokratischen Frieden ohne Annexionen und ohne Kontributionen. Also ein Aufruf auch gegen die Geheimdiplomatie. Viele wussten ja gar nicht in den Schützengräben, wofür sie eigentlich kämpfen. Kriegsziele waren ja unbekannt. Die gab es aber als Geheimdokumente. Also das zaristische Reich wollte Konstantinopel erobern. Dann gab es das Sykes-Picot-Abkommen. Ja, das ist diese Aufteilung des ganzen Orients dazwischen Frankreich und England. Alles Geheimgeschichten unbekannt, aber Millionen von Menschen sollten dafür sterben. Dagegen richtet sich dieses Dekret über den Frieden. Weist weit in die Zukunft, sollte auch überall gleich verbreitet werden, auch beim ersten Volkskommissar für Äußeres. Das war Trotzki natürlich, der dann über Rundfunk in der ganzen Welt für diese Friedensidee geworben hat. Wie die gewirkt hat, werden wir nicht weiter verfolgen, aber da ist schon mal ein neuer Akzent gesetzt worden in der Weltgeschichte, dass große Mächte auch aufgefordert werden, auch mit ihren Völkern. Dieser Friedenskonzept richtet sich nicht nur an Regierungen, sondern ausdrücklich auch an Völker. Die müssen ihre eigenen Friedensgeschichten organisieren. Wie gesagt, das fängt bei Waffenstillstandsformen im kleinsten Maßstab an, in den Schützengräben und so weiter, und soll von den Regierungen dann aufgegriffen werden. Also ein gewaltiges Dokument in der Welt, steht in der Weltgeschichte eigentlich einzigartig da und so könnte auch heute wirken. Also wenn ich mir heute diese schrecklichen Kriege der Gegenwart anschaue, Russland, Ukraine, naja, ich habe ja schon gesagt, wird nicht mehr viel Lenin gelesen, in der Ukraine noch viel weniger als in Russland. sogar verboten, Lenin-Schriften zu bringen, auf den Markt zu bringen, wegen Extremismusgefahr. Naja, das wäre schon mal eine Idee, dass dann über Waffenstillstände Verhandlungen eingeleitet werden. Ja, auf Deutsch heißt das ganze Programm in drei Wörtern: Verhandeln statt Schießen. Ja, das wäre doch mal was. Also Lenin weist wahrscheinlich mit dieser Resolution weit in die Zukunft. Zwei Punkte habe ich noch. Mein Punkt 9, 30. August 1918, Michelson-Werke in Moskau. Das ist so ein Textilbetrieb, wo viele Arbeiterinnen gearbeitet haben. Lenin hält eine Rede, das ist auch das Sommer 18, halbes Jahr nach der Oktoberrevolution. Da kommt eine junge Frau auf ihn zu, sagt, sie hat eine Frage, und dann geht sie nah an den Lenin ran, sagt, ich will die Frage jetzt mal äußern. Dann holt sie ihre Pistole raus, schießt den Lenin nieder. Der stürzt dann zu Boden, völlig mit Blut verschmiert. Zwei Schüsse treffen ihn wohl tiefer in der Lunge und dann auch in der Schulter. Das ist eine der großen Krisen dann natürlich, 1918. Folgend sind dann große Gewaltausbrüche. Es gibt rote Gewalt und weiße Gewalt, roten Terror, weißen Terror. Erste große Krise der Revolution, 18, ja kein Zufall, weil inzwischen das Deutsche Reich auch die Ukraine besetzt hatte, das Getreide abtransportiert hat, die nördlichen russischen Städte gehungert haben, Moskau und noch viel mehr Petersburg war in extremer materieller Not, die Leute haben alle gehungert. Die zweite große Krise folgt dann gleich im nächsten Jahr 1919. Das sind dann die großen Interventionsstrategien der westlichen Mächte. Also Denikin und Koltschak und so weiter, die marschieren dann vor mit Hilfe westlicher Alliierter, die hinter ihnen stehen. Die dritte große Krise, dann die Bauernkrise, auch die Kronstädterkrise dann 1921, also Kronstadt März 1921. Durch diese drei Krisen geht die russische Revolution hindurch, verbunden mit Gewalt. Die berühmte Frage, wo kommt die Gewalt her? Naja, Gewalt ist natürlich eine soziale, politische Kategorie, beruht in Russland aber auf diese extremen materiellen Not, die vor allem auch, das ist jedenfalls meine Meinung, durch diese große Hungerkrise des Jahres 18 induziert war. Und diese Hungerkrise kommt wiederum von der deutschen Expansion Richtung Südosten. Die ganze Krim, die ganze Ukraine bis nach Rostov am Don, die ganze Gegend, der ganze Donbogen, das war deutsch okkupiert und wir haben alles rausgeräumt, was man rausräumen konnte. Die Sowjetregierung war auf die nördlichen Regionen beschränkt und das waren dann genau diese Hungerregionen. Es gab Proteste gegen den Brest-Litowsker Frieden. Und eine, also von Seiten auch der Sozialrevolutionäre, und diese junge Frau, die den Lenin da niedergeschossen hat, die heißt Fania Kaplan, eine linke Sozialrevolutionäre, die hat diesen Standpunkt vertreten. Man darf keine Verhandlungen mit den deutschen Imperialisten führen. Frage der Gewalt ist ja kontrovers behandelt. Die einen sagen, ja, Autoren wie Solzhenitsyn, ja, das ist natürlich typisch bolschewistisch, diese Gewalt. Das fängt schon an mit der Oktoberrevolution, die aber eigentlich gar nicht gewaltvoll war. Es gab ja kaum Opfer im Oktober. Dann steigert sich das allmählich. Aber die richtige massive Gewalt als einer sozialen Kraft, die völlig destruktiv gewirkt hat, die gibt es dann erst seit dem Sommer 1918. Also der rote Terror und der weiße Terror werden dann beide sehr stark, vermittelt natürlich auch durch die Intervention der großen Mächte. Also die Revolution steht in der Verteidigungsstellung, muss sich jetzt wehren. Wie wehrt sie sich? Auch durch eine neue Kooperation. Arbeiter, Bauern, Soldaten, Matrosen, die Unterklassen können vielleicht sich dann gerade auch im Rahmen der Roten Armee, die von Trotzki auch maßgeblich aufgebaut wird, dann mit Erfolg verteidigen. Letzter Punkt, 6. Januar 1923, Gorki bei Moskau. Das hat nichts zu tun mit dem Dichter Gorki. Das ist ein kleines Dorf, wo sich Lenin dann ab und zu zurückgezogen hat, so eine Art von Erholungsheim war das. 1923, na, da kann er schon zurückblicken auf 2 Jahre neue ökonomische Politik, die gestartet war 1921. Das waren jetzt neue Kooperationsbeziehungen zwischen Stadt und Land, zwischen Arbeiter und Bauern. Es gab eine gemäßigte Naturalsteuer und der rabiate und brutale Zugriff auf das bäuerliche Getreide ist dann gelockert worden. Ja, warum rabiat und brutal? Naja, ich wiederhole nochmal, weil das, die wahren Getreidemöglichkeiten, die waren ausgeschöpft von Seiten der Deutschen. Die Deutschen haben ja gerade ihre große Sommeroffensive 1918 damit noch gewinnen wollen, mit dem ukrainischen Getreide. Die Deutschen hatten immer ein sehr großes Interesse an der Ukraine. Das geht schon lange vor dem Ersten Weltkrieg los, werde ich hier nicht im Einzelnen vertiefen. Aber der rechte Flügel, diese deutschen Nationalen und so weiter, deutsche Imperialisten hatten immer einen großen fixierten Blick auf diese Reichtümer der Südrusslands und der Ukraine. Und es gibt jetzt 1923 neue Bündnisbeziehungen zwischen Stadt und Land, es gibt Zulassung lokaler Märkte, auch dann regionaler Märkte. Lenin sagt, das kann auch Gefahren geben, es kann ein neuer Kapitalismus natürlich entstehen, aber es gibt dann eine Staatsmacht, die muss dafür sorgen, dass das gerade nicht passiert. Neue Kooperationen können weit führen und die Hungersnot hat man auch überwunden von 1921, das war noch einmal eine schreckliche Zeit. Ja, und dann gibt es bei Lenin 2 Tendenzen in seinen letzten Schriften. Einerseits große Besorgnisse um die Staatlichkeit. Der sagt, die ganze Staatsapparatur der alten etablierten Mächte haben wir übernommen. Die alte Bürokratie, die alten Fachleute, die sind den Arbeitern oft überlegen bei der Verwaltungstätigkeit. Die machen ihr eigenes Ding. Wer weiß, wo das alles enden wird. Wir haben auch Korruption massenweise, sogar auch in der eigenen Partei. Leute, die ganz schnell hochgestiegen sind, von ganz unten nach ganz oben, sind auch anfällig für materielle Privilegien. Korruptionstendenzen in der Partei, die man bekämpfen müsse. Zweitens sagt Lenin aber, wir haben auch eine Chance. Obwohl wir jetzt außenpolitisch eine riesige Niederlage haben, entgegen der Hoffnung gibt es ja keine Weltrevolution. Trotz aller Bemühungen der Dritten Internationale ist ja nichts draus geworden. Das war schon klar dann 1923. Aber es gibt Hoffnungen, dass die langfristige Strategie der neuen ökonomischen Politik, die vielleicht ganze Generationen lang durchgehalten werden müsste, doch zu einer Annäherung von Stadt und Land und zu einer Entwicklung der Produktivkräfte führen könnte. Also für eine neue Vernetzung durch die Genossenschaften, das ist dann sein letzter Artikel oder einer seiner letzten Artikel über das Genossenschaftswesen. Auf Russisch heißt das Okooperatsii, also über die Kooperation eigentlich. Das kann eine Lösung sein. Also ein langfristiges Kooperationsprogramm kann uns retten, wenn wir beharrlich, langsam, schrittweise uns weiter bewegen in Richtung sozialistischem Aufbau. Und das ist eigentlich sein eigentliches Testament in meinen Augen, also gar nicht die Schrift, wo er dann den Stalin kritisiert und auch das höchst bedenklich, dass diese Figur dann auf einmal Generalsekretär ist und seine Macht missbrauchen würde. Also Stalin wird Generalsekretär 22 mit Votum des Lenin. Das kritisiert Lenin diesen Stalin, weil er zu grob sei, zu chauvinistisch, zu nationalistisch gegenüber Minderheiten. Von Demokratie auch nicht viel hält und man muss überlegen, wie man diesen Stalin auch wieder wegkriegt. Vielleicht auch durch eine Arbeiter- und Bauerninspektion, also durch eine neue Form von Kontrolltätigkeit, wo das Zentralkomitee der Partei und die obersten Sowjetstrukturen eingebunden werden in Diskussionszusammenhänge. Das sind wieder die alten Ideen von Was tun von 1902. Also wird das neue Formen von demokratischer Kooperation vielleicht auch hier Machtmissbrauch zurückdrängen können. Dann sagt Lenin, wir müssen auch die ganz alten Autoren, die wir dauernd schäbig behandelt haben, wieder neu lesen, zum Beispiel Robert Owen, dieser alte Genossenschaftler aus England, dann frühes 19. Jahrhundert, die haben geniale Ideen, gerade über Kooperation. Vielleicht müssen wir auch Marx neu lesen. Das 11. Kapitel von Marx im Kapital heißt Kooperation. beschreibt der Marx, der Marx die alten Pyramiden, die alten Großbauten. Wie waren die überhaupt möglich? Ja, durch Zusammenlegung von Kräften, von Strukturen, von Kooperationen. Und auf einmal ist ein gewaltiges Bauwerk da, was diverse Jahrtausende überstanden hat. Vielleicht kann auch eine sozialistische Kooperation mit Arbeitern und Bauern in verschiedenen Bereichen, Konsumgenossenschaften, Produktionsgenossenschaften, Kreditgenossenschaften, heute würden wir noch hinzufügen, Energiegenossenschaften und so weiter. Vielleicht können durch diese kooperativen Bemühungen kann vielleicht eine völlig neue Gesellschaft entstehen, die auch gleichzeitig die Bürokratie bekämpfen würde. Und dann würde eine völlig neue sozialistische Kraft durch Kooperation entstehen können. Und das ist in meinen Augen so ein Leitmotiv bei Lenin, können wir über viele Schriften hinweg verfolgen. Also in was tun, denn in der Krieg- und Friedensfrage, denken wir an den Stuttgarter Kongress, Kooperation von Menschewiki, von Bolschewiki, von polnischen Sozialdemokraten, Rosa Luxemburg, Versuche im Ersten Weltkrieg in Kiental und in Zimmerwald Kooperationen aufzubauen zwischen ganz verschiedenen Strömungen der Sozialdemokratie, das kann vielleicht weiterhelfen. Und die Revolution hat sie auch verteidigt, dann noch 1917 auch nur durch Kooperation. Die Rote Armee, da hat man ja an die 4 Millionen Mitglieder gehabt, das waren vor allem Bauern, die haben dann aber, obwohl sie nie bolschewistisch gewählt haben, wussten sie sehr wohl, warum sie die Revolution verteidigen würden, weil sie eben Land bekommen haben. Was heißt bekommen haben? Die haben sich das Land selber geholt. Für Lenin hat man das entsprechende Dekret unterschrieben. Aber das war dann ein riesiger Impuls, sich auf die Seite der Revolution zu stellen und im Rahmen dieser großen Kooperation mitzumachen. Also summa summarum, Lenin sagt, wenn sich Arme und Ausgebeutete und Unterdrückte zusammenschließen, Kooperation aufbauen, sich irgendwie organisieren, ja, dann können die auch die ganze Welt verändern. Danke.